Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wohin geht die Liebe, wenn sie geht? Und warum geht sie überhaupt? Warum streiten Paare? Warum scheitern Beziehungen? Und was kann man dagegen tun? Darum geht es heute zum Wochenanfang bei DAS. Unser Gast ist einer der populärsten Paartherapeuten der Republik. Bekannt vor allem aus der ARD-Sendung und dem gleichnamigen Podcast Die Paartherapie. Für uns hat er heute seinen Werkzeugkoffer dabei und gibt Tipps, wie man Konflikte erkennt und vor allem löst, bevor es zum Bruch kommt. Herzlich willkommen, Erik Hegemann. Ich freue mich, dass du da bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Und ich hoffe, ich habe die Latte jetzt nicht zu hoch gehängt und zu viel versprochen, dass du deinen Werkzeugkoffer dabei hast und wichtige Werkzeuge dabei hast, um Beziehungen zu retten.
Ich finde, das ist genau wie bei jeder Paartherapie. Die Erwartungshaltung ist immer sehr hoch und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Das ist schon okay.
Ja, also ja. Aber das heißt ja, es gibt tatsächlich Werkzeuge. Wenn man die anwendet, kann man schon mal einiges, vielleicht nicht unbedingt retten, aber reparieren, ist das so?
Es ist eine gute Frage, ob reparieren der richtige Weg ist oder ob vielleicht was Neues aufsetzen möglicherweise der bessere Weg, der nachhaltigere Weg sein könnte. Und da bin ich eher bei dem zweiten Weg. Und wenn es um die Konflikte geht, ich glaube, wir kennen die alle. Du machst es nicht so wie ich, du machst es nicht so wie ich wünsche und du machst es nicht so wie ich es erwarte. Und darauf lässt sich eigentlich jeder Paarkonflikt runterbrechen. Eine von diesen drei Varianten. Ja. Und das hat ja was damit zu tun, dass ich irgendwann feststelle, wir sind unterschiedlich. Am Anfang, ob du jetzt Tee oder Kaffee trinkst, ne, das ist ein Unterschied. Du machst es nicht so wie ich, das ist fein.
Finde ich sogar noch reizvoll am Anfang.
Ja, aber du bringst mir keinen Tee mit, während du dir einen Kaffee machst. Ja. Ist schon, ich wünschte mir was anderes. Ja. Und wenn ich jetzt erwarte, dass du aufhörst, Kaffee zu trinken, bin ich noch mal wo ganz anders. Und hier eskalieren dann die Konflikte. Und wenn mir klar wird, warum unsere Konflikte eskalieren, ich aber gleichzeitig Konflikte zulassen kann, dann entsteht ein Wachstumsraum in der Beziehung. Das ist aber nicht einfach, das will ich gar nicht sagen.
Das heißt, Beziehung ist nichts Statisches, es entwickelt sich immer weiter, immer anders, immer fort und vielleicht auch gar nicht so vorhersehbar.
Es gibt keinen Schalter, der sagt, aber jetzt ist es gut. Ja. Und es gibt kein Ziel, das ich einmal erreiche und dann bleibt das so. Das tut mir total leid. Das gibt's einfach nicht. Ich sehe Beziehungen eher als eine Abfolge von Experimenten der Partner, wie sie mit den Dingen, die auf sie eintreffen, umgehen können. Und nachdem das unterschiedlich sein wird in den meisten Fällen, ist das eine unendliche Folge von Experimenten. Und die Idee ist, wir machen uns diese Experimente so schön, so freudig und so überraschend und spaßig wie irgendwie möglich. Dann verliert das diesen Ernst und es verliert die Bedrohung. Und ohne Bedrohung kann ich mich auf solche Experimente einlassen und sagen, das probieren wir mal für 4 Wochen. Da passiert ja nichts. Wenn wir 4 Wochen machen, wenn wir uns jetzt entscheiden, für den Rest unseres Lebens das so und so zu machen, da sagt mein beschützender Anteil, nee, das weiß ich nicht, ob ich mich dafür entscheiden will. Aber 4 Wochen? Da sammeln wir nur Informationen und dann gucken wir, welches Experiment wir danach machen.
Es fängt ja meistens damit an, erst mal miteinander zu reden, darüber zu reden. Das machen wir beide. Sehr süß. Und bei uns auf der Couch bzw. auf dem runden Sofa ist heute einer der erfolgreichsten Paartherapeuten, Erik Hegemann. Christina Donau macht Lust auf mehr.
Er hat einen sehr verantwortungsvollen Job, denn er arbeitet für niemand Geringeren als die Liebe, Paartherapeut Erik Hegemann.
Also nach meinem Verständnis ist es so, dass Paare ja meistens aus 3 Gründen kommen.
Vor 3 Jahren wurde er bekannt in ganz Deutschland mit dem NDR-Erfolgsformat Die Paartherapie.
Ihr wollt also etwas verändern?
Ja. Nee, ich bin hier nicht alleine das Problem.
Ich muss tatsächlich sagen, es sind gemischte Gefühle.
Ich würde fast von Wut sprechen.
Wut? Ja, die hat sich dann bei mir auch aufgebaut.
Das ist eine extreme Zerreißprobe.
Neue Staffeln sind bereits in Arbeit, aber die meiste Zeit verhandelt Erik Hegemann hinter verschlossenen Türen mit seinen Klienten. Mit Paaren, die die Verbindung zueinander verloren haben.
Je länger ein Paar zusammen ist, umso mehr Verletzungen fügen die Partner einander zu.
Beziehung braucht Mut und Toleranz, sagt der Experte. Und vor allem Differenzierung. Wie das gemeint ist, erfahren Sie jetzt auf unserer roten Beziehungscouch von Erik Hegemann.
Ja, Erik, Wahnsinn. Erfolgsformat, die Paartherapie läuft und läuft und läuft. Ich weiß noch, wir saßen ganz am Anfang mal hier zusammen, da war das noch gar nicht so klar. Findet man genug Leute, die erzählen wollen, was ihnen da wirklich passiert, so tagtäglich in der Beziehung? Aber offensichtlich wollen die Paare erzählen und du hörst zu und hast gute Tipps.
Also ich freue mich, dass wir offensichtlich Paare ermutigen, ja, sich auch ganz offen zu zeigen und verletzlich zu zeigen und vielleicht sogar verletzlicher zu zeigen, als sie das in ihrer Partnerschaft der Beziehungsperson gegenüber tun. Und das machen sie dann öffentlich. Ich glaube auch, dass das tatsächlich sehr inspirierend und motivierend sein kann, sonst würden nicht so viele Menschen zuschauen und zuhören. Und vielleicht, ja, vielleicht motiviert ja auch die Paare, dass sie was Gutes tun damit. Könnte sein.
Weißt du, wie viele Paare du schon oder ihr schon als Team gerettet habt vor der Trennung?
Ich weiß ja nicht, ob vor der Trennung retten wirklich so retten ist. Ja. Ne? Also es kann ja auch sein, dass Menschen einander lieben und trotzdem einander nicht gut tun.
Ja.
Und vielleicht ist dann so eine Sitzung auch der Ort, wo ich entscheide, wir machen Raum für was Neues. Mhm. Aber wir machen das auf eine Art und Weise, die uns vorher nicht gelungen ist, weil wir so in unserem Schmerz miteinander gekämpft haben, dass wir nicht mehr freundlich sein konnten. Und dann ist auch so ein Setting hilfreich, glaube ich, um vielleicht später zusammen als Eltern noch funktionieren zu können.
Mhm. Es gibt ja Paare, die durchaus auch vor der Kamera weinen und vielleicht sich in dem Moment gar nicht so wohlfühlen, wenn sie es dann später sehen, wie weit sie gegangen sind, wie intim sie sich gezeigt haben. Hattet ihr auch schon mal Paare, die gesagt haben, nee, wir wollen es doch nicht zeigen und zurückziehen wollten? Oder?
Bislang ist das noch nicht passiert. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass die Produzentinnen und die Redaktion unglaublich fürsorglich mit den Paaren, mit den Protagonistinnen und Protagonisten umgehen, die vorher und nachher den Kontakt bewahren, auf sie eingehen und sie unterstützen. Das ist bisher noch nicht passiert. Und ich glaube auch, dass die Paare vergessen, dass sie gefilmt werden. Mhm. Das Studio ist so gebaut vom NDR, dass wir die Kameras ja nicht sehen. Die sind hinter Glasscheiben. Und ich glaube, das ist so ein intensives Arbeiten. Ich krieg das nicht mehr mit. Ich glaube, ich vergesse das.
Wollte ich gerade sagen, weil du lässt dir ja auch in die Karten schauen. Ne? Also du therapierst ja auch vor den Augen der Öffentlichkeit. Das ist ja auch was ganz anderes als das, was wir gehört haben, du normalerweise machst, hinter verschlossenen Türen praktisch die Fälle verhandeln.
Mir ist nicht so klar gewesen am Anfang, wie offen verletzlich ich mich zeige, ja, dadurch auch, und wie angreifbar ich mich vielleicht auch mache. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich positiven Zuspruch von den Kolleginnen und von den Kollegen erfahre, die zum Teil sagen, ich würde mich das nicht trauen. Und andere sagen, das ist großartig, was du machst. Wir würden das gerne lernen. Und mittlerweile gebe ich Fortbildungen tatsächlich, weil ich viele Fragen bekomme. Wie machst du das? Wo ist dein Therapiekonzept? Wie ist dein Therapieplan dabei?
Wir haben ein paar kontaktiert oder die haben sich an uns gewendet, die ganz glücklich sind, dass sie bei dir waren. Hör mal.
Hallo Erik.
Hallo Erik.
Wir wollen uns mal ganz persönlich bei dir bedanken dafür, dass wir die Chance hatten, bei deinem Podcast mitzumachen und bei dir dadurch eine Intensivsitzung bekommen haben, in der wir so viele Impulse mitgegeben bekommen haben, die wir auch schon umsetzen konnten und ja, das richtig Gold wert war für unsere Beziehung auf jeden Fall.
Man merkt einfach, wie viel Leidenschaft und Erfahrung du damit reinbringst. Und wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass du noch weiter viele coole Menschen triffst, die du mit deiner Arbeit irgendwie begeistern, abholen kannst, inspirieren kannst und vielleicht auf ihrem Weg auch ein Stück weit begleiten kannst. Und wir freuen uns einfach, dass wir dabei sein durften.
Und zum Schluss möchte ich dich noch einladen oder möchten wir dich noch einladen zum Fallschirmspringen. Das Datum dazu kennst du ja. Und wir warten auf deinen Anruf.
Ciao.
Okay, also ich krieg Gänsehaut.
Ich habe es gesehen, höre. Julia und Tim waren das.
Das ist ja so hinreißend. Das mit dem Fallschirmspringen, das hat natürlich eine Geschichte. Das ist eine Analogie, die ich gerne erzähle, wenn es um Anteilearbeit geht. Das ist eine Art von Paartherapie-Methode, die ich sehr gerne benutze. Und da kommt dieses Beispiel drin vor.
Nach dem Motto, würdet ihr zusammen mit dem Fallschirm abstürzen, abspringen?
Es geht eher um das Sicherheitsbedürfnis. Ja. Also das heißt, wenn ich beispielsweise sagen würde, ich möchte fliegen, dann würde ein Teil in mir sagen, das ist eine bescheuerte Idee. Du hast keine Flügel, du kannst nicht landen, das lassen wir. Und dann würde ein anderer Teil sagen, das ist aber ganz, ganz wichtig, dass Erik das mal ausprobiert. Und du hast ja recht, das ist, kann das nicht, aber gibt es nicht eine Möglichkeit? Könnten wir ihm nicht einen Fallschirm geben? Und dann würde der Teil sagen, nee, einen Fallschirm, entschuldige mal, der hat noch nie einen Fallschirm gezogen, der weiß gar nicht, wann er den ziehen soll, das machen wir trotzdem nicht. Ja. Und dann würde er sagen, ja, hast du recht, aber vielleicht finden wir ja jemanden, der das schon so oft gemacht hat und dann schnallen wir den dran und dann macht er das nur ein einziges Mal und wir gucken mal, was passiert. Und dann würde der Teil, der um Sicherheit bedachte, sagen, naja, also so richtig toll finde ich die Idee nicht, aber das könnten wir mal probieren. Mhm. Und damit würde ich zu meinem Fallschirmsprung kommen. Und das ist ein bisschen ein Beispiel dafür, wie Paare miteinander arbeiten können, um das Sicherheitsbedürfnis zu wahren. Mhm. Was kann ich experimentieren? Was kann ich ausprobieren? Wie kann ich wieder verhandeln? Indem ich deine Bedenken ernst nehme. Indem ich deinen Kritiker würdige und nicht gegen ihn angehe, was wir normalerweise tun. Mhm. Wir kämpfen gegeneinander, wir polarisieren. Du sagst ja, ich sag nein. Und schon arbeiten wir uns aneinander ab. Und es geht darum zu sagen, okay, du sagst nein. Deine Argumente sind gut. Ja, kann ich verstehen. Was gäbe es noch, was wir ausprobieren könnten, damit deine Argumente trotzdem gesehen werden und wir uns trotzdem gleichzeitig bewegen können.
Das ist wahrscheinlich schon ein wichtiges Tool, ein wichtiges Werkzeug, wie man mal über seine Beziehung nachdenken sollte. Wie verhandeln wir, wie reden wir? Nehmen wir das, was der andere sagt, ernst oder arbeiten wir gleich dagegen, nehme ich an. Also das wäre schon mal was, was man mitnehmen könnte heute Abend auf jeden Fall, oder?
Das ist das Beispiel, genau. Ja. Ja. Genau darum geht es.
Also oftmals bahnt sich ja eine Trennung an. Und manchmal kommt es auch, ohne dass groß darüber gesprochen wurde, dass es keine Anzeichen gibt, keine Vorwarnung. Einer trennt sich, der andere, der oder die Zurückgelassene, muss damit klarkommen. Und Katrin Gollan aus Lübeck ist genau das passiert. Und sie hat das Beste draus gemacht. Torge Wittern-Koss hat mit ihr gesprochen.
Katrin Gollan aus Lübeck war sehr lange glücklich verheiratet.
Also wir hatten ja 28 Jahre eine super schöne Beziehung. Es fühlte sich geborgen an, es fühlte sich glücklich an, es fühlte sich einfach alles rund an. Und dann kamen einige Monate, ich sag mal 3-4 Monate, in denen ich das schon gespürt habe, dass was nicht stimmt. Aber ich habe das natürlich nicht wahrhaben wollen.
3 Kinder, gemeinsame Arbeit, ein großer Freundeskreis. Und auf einmal war das alles vorbei. Unrettbar verloren.
Es war Ostermontag vor einigen Jahren. Ich saß auf dem Sofa und er kam rein morgens. Ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, es ist vorbei, oder? Ja. Und dann fing er an zu weinen und hat ja gesagt. Und das war's. Ich glaube ganz ehrlich, dass es rückblickend nichts gibt, was diese Situation hätte verändern können. Weil, glaube ich, einfach die Liebe vorbei war.
Kurz und schmerzvoll. Für Katrin Gollan ein Sturz ins Bodenlose. Jahre des Kummers und der Verzweiflung folgen.
Mein Herz war so schwer. Ich habe 10 Kilo verloren von dem, was ich jetzt bin. Ich konnte nicht mehr essen, nachdem mein Mann sich von mir trennte. Ich habe einfach die Liebe meines Lebens verloren. Und ich wusste nicht, wie es weitergehen kann. Ich konnte kaum mehr laufen. Mein Sohn hat mich dann im Bett gefüttert, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war so schwach und meine Eltern haben mich dann in die Psychiatrie gefahren. Und in dem Moment kam eben diese Frage, willst du leben oder willst du sterben? Und ich habe mich fürs Leben entschieden.
Alles neu. Katrin Gollan zieht nach Lübeck, macht mit 49 eine Ausbildung zur Floristin und beginnt ihr Leben neu zu bewerten.
Ich habe angefangen, in die Dankbarkeit zu gehen, in die Fülle und nicht in den Verlust. Dass ich mir morgens gesagt habe, okay, wofür bin ich dankbar? Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine tolle Ausbildung gemacht mit 49 zur Floristin. Ich habe genügend zu essen. Ich habe 3 Kinder. Ich habe ja trotzdem Familie, auch wenn mein Mann oder Ex-Mann nicht mehr an meiner Seite ist. Ich lebe in Fülle.
Sie fängt an, ihre Geschichte zu teilen. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit in ihr neues Leben als Single. Über 50.000 folgen ihr mittlerweile.
Das Verrückte an einer Trennung ist, es gibt oft keinen großen Abschied. Keine letzte Ansprache, keine Erklärung. Du wechselst einfach die Seiten.
Frauen getrennt, über 45. Das ist ihre Zielgruppe. Sie berät Klientinnen wie Vivian und gibt Tipps und Tools gegen Einsamkeit und Schamgefühle.
Ich wollte meinen Kindern eine intakte Familie bieten. Ein schönes Zuhause, eine liebevolle Familie, so in diesem klassischen Sinn, Vater, Mutter, Kind. Nicht ich habe mich getrennt, sondern mein Partner hat sich von mir getrennt. Und trotzdem hat es was mit Versagen und Scham zu tun. Sowas wie, es ist mir nicht gelungen, meinen Partner zu halten. Als würde die Schuld bei mir liegen.
Ihre hart zurückerkämpfte neue Freiheit teilt Katrin Gollan gerne mit anderen.
Mein Tipp ist, immer nach vorne zu schauen. Ich bin Schritt für Schritt gegangen in eine Richtung, wo ich noch nicht wusste, okay, ich werde glücklich sein, ich werde ein leichtes Herz haben und ich werde auf einmal Influencerin sein. Das wusste ich vor 5 Jahren nicht. Aber ich habe mir gesagt, ich kann nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo ich jetzt bin, durch dieses schwere Herz, durch diese Traurigkeit. Und deswegen bin ich einfach losgegangen.
Heute ist Katrin Gollan wieder glücklich. Anders als vor der Trennung, aber glücklich.
Das ist doch schon mal eine gute Botschaft. Man kann wieder glücklich werden, auch wenn man davor denkt, oh Gott, das ist alles hin. Also das Leben ist nicht mehr lebenswert, oder?
Das kann man auf alle Fälle. Das ist aber ein schwieriger Prozess, denn wir halten automatisch an den Erinnerungen fest. Wir halten an dem fest, was uns gut getan hat. Da ist so ein Anteil in uns, der das beschützen und bewahren möchte. Und der sagt, das Neue, das da kommen könnte, da bin ich mir nicht sicher, ob wir uns darauf einlassen sollten. Mit dem Alten habe ich mich doch arrangiert. Können wir da nicht lieber bleiben? Und dieser Teil will die Sicherheit haben. Das heißt, der ist Showrunner. Während wir ja alle das Bedürfnis auch haben, was zu entdecken, was zu explorieren, was Neues zu erleben. Und der kommt da nicht zu Zuge. Und das ist so schade.
Aber sie sagt ja auch, Glück ist dahingehend eine Entscheidung, dass sie sich für die Fülle entschieden hat und gegen die Leere.
Das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung zeigt eine Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, mein Glück ist nicht abhängig davon, was du als Partner, als Partnerin machst. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, der tatsächlich auch sehr schmerzhaft sein kann, den ich auch für notwendig halte, um sich selbst weiterzuentwickeln.
In dem Fall war es ja erstaunlich, dass der Mann offensichtlich, sie sagt ja 28 Jahre glückliche Ehe, nichts gemerkt von Trennungswünschen oder Problemen offensichtlich. Und dann kommt der Mann die Treppe runter und sie sieht es ihm schon an, jetzt ist es aus und die beiden trennen sich. Wenn die dein Buch gelesen hätten, was ja den Titel hat, das Buch, von dem du dir wünschst, du hättest es vor deiner Trennung gelesen, wäre es dann vermeidbar gewesen?
Vielleicht hätten beide den Mut gehabt, vorher über das zu sprechen, was nicht gut läuft. Denn ich denke, das ist etwas, was ganz viele Paare kennen. Es geht uns gerade so gut. Eigentlich stört mich ein bisschen was, aber es ist gerade so schön. Das ruiniere ich doch jetzt nicht, indem ich was darüber sage. Und du sagst auch nichts, also ist es nicht so wichtig. Und wir sind beide fein damit, dass wir nicht drüber sprechen. Das ist sehr menschlich, das ist verständlich. Das ist aber eine Vermeidungsstrategie, die irgendwann vielen Paaren vor die Füße fällt. Weil es sammelt sich eben doch an. Denn was passiert, wenn wir diese Konflikte haben? Entweder ich passe mich an, ich überzeuge dich oder fordere, dass du dich anpasst. Oder wir machen einen Kompromiss, wo wir uns in der Mitte treffen und beide nicht zufrieden sind mit dem, was wir bekommen. Alle drei Strategien sind nicht wirklich tragfähig.
Was ist deshalb die wichtigste These in deinem Buch?
Die wichtigste These ist, dass es nie aufhört, auf Veränderungen mit Experimenten eingehen zu müssen. Und weil müssen so ein schweres, unschönes Wort ist, versuche ich eine Motivation zu erzeugen, dass ich darauf eingehen möchte. Ich will mit dir Experimente machen. Ich will mit dir neue Dinge ausprobieren. Und ich will was mit dir erleben. Und nicht, ich warte darauf, dass du dich veränderst, dass es mir besser geht. Denn das sorgt dafür, dass du sagst, ich muss ich mache jetzt mal den Finger nicht, den dann viele machen. Nein, ich muss gar nichts. Und wir wissen das ja alle. Wenn wir was tun müssen, verweigern wir uns. Wenn wir was tun wollen, dann kann uns niemand halten. Und genau da möchte ich eigentlich ansetzen. Das wäre schön, wenn die Partner das Gefühl haben, ich will der bessere Partner, die bessere Partnerin, der bessere Reisebegleiter für dich, für unsere gemeinsame Reise werden.
Heißt aber eher an sich arbeiten als an dem anderen. Oder an der anderen?
Das funktioniert ja auch nicht, am anderen zu arbeiten. Da arbeite ich mich ab. Denn ganz ehrlich, wenn Kritik funktionieren würde, dann gäbe es meinen Berufsstand nicht. Ja. Dann bräuchte niemand eine Paartherapie. Dann würde ich sagen, das passt mir nicht, mach es anders. Und was würdest du tun? Du würdest sagen, ja, schön, dass du sagst, danke, ich ändere das. Und das tun wir alle nicht. Mhm. Deswegen funktioniert diese Strategie nicht. Und das ist die Strategie, die wir alle anwenden, immer wieder.
In der Hoffnung, in dem falschen Glauben, dass es gehen könnte.
Wenn wir es nochmal machen, klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Und das tut es nicht.
In deiner Sendung Die Paartherapie hattest du auch einen Fall, ein Paar, die beiden heißen Stefanie und Frank und die haben sich immer übers Geld gestritten und nachher dann auch eigentlich über die Hochzeit. Und du kannst ja mal erklären, was da dem Ganzen eigentlich zugrunde lag. Warte, wir zeigen erst das Beispiel.
Ihr beide seid euch einig, ihr wollt heiraten. Mhm. Bislang wurde das nicht umgesetzt, weil eure Vorstellungen, wie diese Hochzeit ablaufen soll, sehr unterschiedlich sind.
Auch wo sie stattfinden soll, was dabei sein soll, alles. Also wir sind wirklich nur an dem Punkt, ja, wir wollen das beide, aber die nächsten Schritte kommen nicht zustande, weil es da schon zu Konflikten kommt.
Sie haben ein sehr deutliches Beispiel von, unsere Unterschiede sind so groß, dass wir nicht zusammenkommen.
Ja, sehr.
Ja. Wir möchten gerne heiraten, aber unsere Unterschiede sind so groß, dass wir es nicht tun. Meine Idee ist da, es hat nicht wirklich was mit den Vorstellungen zu tun. Jetzt wollen wir schon heiraten. Ich kann mich darauf verlassen, du willst mich heiraten. Aber du kommst mir da nicht den Meter entgegen, den ich brauche, damit wir das tun können. Weshalb sollte ich dir jetzt einen Meter entgegenkommen? Ich wüsste überhaupt keinen Grund. Du machst es doch auch nicht. Und dann steckt er fest.
Ja, interessant. Vor allem, wie sich das dann aufgelöst hat, würde ich natürlich jetzt gerne wissen.
Es geht ja immer darum, wer macht den ersten Schritt.
Ja.
Und ich sag mal, der Anteil in mir, der mich beschützen möchte, der sagt irgendwie, geh mal kein Risiko ein. Der sagt, mach du den ersten Schritt. Ne? Warte mal ab. Und genau an der Stelle kommen wir natürlich nicht weiter. Was bräuchte ich, damit ich einen ersten Schritt wagen kann? Und das gilt es auszuhandeln. Dafür gibt es keinen einfachen Tipp. Es gibt dafür auch keine Lösung. Es gibt dafür nur, ich sage es wieder, Experimente. Ich kann nur mit dir zusammen ausprobieren, wie kommen wir langsam immer weiter und näher bis zu dem Punkt, wo wir sagen, jetzt sind wir beide zufrieden. Mhm. Denn am Ende des Tages müssen die beiden heiraten. Warum? Es geht darum, dass sie eine glückliche Beziehung führen, dass sie Zufriedenheit erleben in dieser Beziehung. Und wenn ich mich über das nicht einigen kann, vielleicht konzentriere ich mich dann lieber auf was anderes, auf ein anderes Ziel. Und guck mal, wie geht's uns denn damit, wenn wir erstmal ein halbes Jahr ein anderes Ziel verfolgen und das ausklammern? Wer weiß, was passiert? Wir probieren das aus.
Zumal dieses Experimentieren, was du dir wünschst oder auch teilweise forderst, ja auch eine Menge Mut braucht.
Es braucht jede Veränderung Mut. Mhm. Nur ohne Veränderung komme ich nicht weiter. Also jede Veränderung hat einen Preis. Und wir alle hoffen, dass den Preis für die Veränderung der andere bezahlt. Weil manchmal ist sogar die andere Person auch, ich sag mal, schuld daran, dass ich was verändern muss. Trotzdem muss ich den bezahlen. Und da darf ich einmal überlegen, welchen Preis ich bezahle, wenn ich nichts verändere. Und wenn ich mir das überlege, stelle ich vielleicht fest, dass das Experiment doch die bessere Entscheidung wäre. Denn damit würde ich zumindest Bewegung reinbringen. Ja. Und es ist egal in einem System, wer sich zuerst bewegt. Hauptsache, es kommt wieder Bewegung rein.
Ein häufiger Grund der Trennung ist ja der Betrug, also Seitensprung. Doch muss das wirklich ein Trennungsgrund sein? Und woher kommt eigentlich der Wunsch oder der Anspruch, die oder der eine zu sein und zu bleiben, ein Leben lang? Stefanie Kühne hat in dieser Frage mal einen Experten kontaktiert.
Schwäne tun es, Biber auch und Pinguine. All diese Tiere sind monogam. Aber wie sieht das eigentlich bei uns Menschen aus? Damit befasst sich Lars Penke. Er ist Professor für biologische Persönlichkeitspsychologie.
Tatsächlich zeigen Menschen auch biologisch Anlagen dafür, recht flexibles Fortpflanzungsverhalten zu haben, die lebenslange Monogamie, exklusive Monogamie, ist eher eine kulturelle Erfindung, als dass sie komplett unseren Tendenzen entspricht.
Die Ursprünge für die Monogamie liegen in unserer Evolution. Die großen menschlichen Gehirne passen bei der Geburt nur schwer durch den Geburtskanal der Mütter. Daher sind Babyschädel sehr weich und kleine Kinder kommen extrem unfertig zur Welt.
Das bedeutet, dass da sehr viel elterliche Unterstützung notwendig ist, um dafür zu sorgen, dass diese Babys überhaupt überleben. Und die kann dann am besten eben von beiden Elternteilen kommen. Das heißt, das war ein starker evolutionärer Druck, dass die Väter auch bei den Müttern nach der Geburt blieben, weil das halt eben für das Überleben der Nachkommen sehr wichtig war.
In der Jungsteinzeit lebten die Menschen dann schon in Familien zusammen. Das zeigen Grabfunde aus dieser Zeit.
Was dann die Monogamie aber enorm verstärkt hat, war die Sesshaftwerdung der Menschen, dass angefangen wurde, dass es wirklich Ländereien gab, dass es Besitz gab und dass auch Besitz über Generationen weitergegeben wurde. Und das war praktisch der Beginn davon, dass auch so etwas wie Vaterschaft eine Rolle spielte und halt eben die Vererbung von Besitz.
Ihren großen Durchbruch hatte die Monogamie in unserer westlichen Gesellschaft dann im Mittelalter. Im 13. Jahrhundert bestimmte die katholische Kirche die Ehe zu einem der 7 Sakramente.
Monogamie war auch praktisch. Monogamie führt auch dazu, dass größere Gruppen von Menschen effektiv kooperieren können, weil es nämlich dann Regeln gibt, die dafür sorgen, dass nicht jeder ständig auf dem Partnermarkt ist, auf Partnersuche ist.
Bis ins 20. Jahrhundert bleibt die Monogamie hoch im Kurs. In Zeiten des Wirtschaftswunders ist die Hausfrau in Westdeutschland das gesellschaftliche Idealbild.
In der Mitte des letzten Jahrhunderts hatten wir starke geschlechtsspezifische kulturelle Normen. Da herrschte ein starker Druck auf Arbeitsteilung. Arbeitsteilung ist generell etwas, was für Menschen sehr wichtig ist. Niemand von uns kann alles, was man so können muss. Und deshalb profitieren Menschen kulturell sehr, sehr stark von Arbeitsteilung.
Heute leben wir in einer Welt, in der Lebensentwürfe vielfältiger werden. Es werden immer weniger Kinder geboren. Die Zahl der Eheschließungen war 2025 auf dem niedrigsten Stand seit 1950.
Letztendlich funktionieren verschiedene Beziehungsmodelle für unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut. Menschen können lebenslang monogam leben und für manche ist das genau das Richtige. Manche sind froh, wenn sie ihre passende Person gefunden haben. Andere Menschen fühlen sich davon eingeengt und können wunderbar auch mit wechselnden Beziehungen oder mit nicht monogamen Beziehungen umgehen.
Trotz Biologie und Tradition, die Monogamie ist also eine individuelle Entscheidung.
Und kulturhistorisch mag sie durchaus Sinn machen, aber wie ist das, Erik, aus paartherapeutischer Sicht, Monogamie?
Aus paartherapeutischer Sicht leben wir ja serielle Monogamie. Das heißt, wir haben mehrere Beziehungen, die dann aber jeweils monogam geführt werden. Mhm. Wir haben nicht die eine Beziehung fürs Leben, oder zumindest die meisten Menschen nicht, sondern sie führen mehrere Beziehungen. Und das ist etwas, was tatsächlich gesellschaftlich heute akzeptiert ist und auch etwas ist, womit wir ganz gut zurechtkommen. Denn es gibt uns das Gefühl, wenn diese Beziehung nicht funktioniert, es gibt nicht nur einen Menschen, mit dem wir zusammen sein können, es gibt auch noch mehr Möglichkeiten. Und das ist für viele Menschen ein sehr befreiender Gedanke. Mhm. Denn auf der anderen Seite, gesetzt den Fall, die Partnerin, der Partner stirbt. Es wäre tragisch, würden wir nicht auch andere Personen wiederfinden können. Also dieses Gefühl von früher, ich finde die eine Hälfte, die perfekt zu mir passt und sonst gibt es niemanden. Das ist nicht das, wie wir heute Monogamie leben, sondern es ist für eine bestimmte Zeit.
Viele Paare oder die meisten setzen sich ja sehr unter Druck, weil sie natürlich versuchen, auch dem einen Partner treu zu sein. Das klappt ja nicht immer, wie wir aus Erfahrung wissen. Setzen wir uns da unnötig unter Druck, könnte man manchmal sagen, okay, geschenkt, wir sind aber trotzdem ja ein tolles Team.
Ich möchte das nicht beurteilen für andere Menschen, weil das maße ich mir nicht an. Aber ich erfahre schon häufig in der Praxis, dass die Idee der Untreue sagen wir mal, von außen her schlimmer bewertet wird als von innen. Das heißt, dass viele Paare an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, das ist passiert, was machen wir jetzt draus? Wie machen wir weiter? Was können wir Neues daraus schaffen? Und von außen eher sowas kommt wie, ihr müsst euch jetzt trennen, das geht gar nicht, ihr müsst eine Grenze setzen, das kann nicht sein. Mhm. Und das erlebe ich als ein bisschen schade, weil ich glaube, das, was das Paar daraus macht, ist entscheidend. Und wenn dem das gelingt, über einen Betrug, über einen Vertrauensbruch hinwegzukommen und was Neues zu schaffen, dann ist das eigentlich eine ganz tolle Sache.
Zu dir in die Praxis, was für Themen kommen denn da vor allem? Also sind es Trennungsängste, sind es, wir würden gerne zusammen, es klappt aber nicht, wir haben dauernd Streit, permanent Knalls. Was sind so die Gründe, weshalb Paare zu dir kommen? Und sind es meistens beide, die kommen wollen? Oder ist doch einer oder eine, die sagt, wir müssen jetzt mal in die Paartherapie?
Also natürlich ist es bei mir ein bisschen anders als bei Kolleginnen und Kollegen, weil ich andere Menschen erreiche. Aber was schon sehr häufig passiert ist, wir können nicht gut miteinander kommunizieren. Mhm. Und das sagen dann ganz oft Menschen, die eine Stunde lang einen Vortrag halten könnten und ganz hervorragend kommunizieren können. Das ist es oft nicht. Die sagen, meine Partnerin, mein Partner versteht mich nicht. Was wirklich dahinter steckt ist, die Person ist nicht einverstanden. Und wie gehe ich jetzt damit um, dass du mir meinen Wunsch nicht erfüllen möchtest? Mhm. Liebst du mich noch, obwohl du Nein zu mir sagst? Und das sind die eigentlichen Fragen, die unter solchen häufigen Trennungsgedanken auch drunter stecken. Mhm. Du sagst Nein. Was mache ich jetzt damit? Können wir ein Paar sein, obwohl wir uns nicht alle Wünsche erfüllen?
Das heißt aber, es geht selten um das, worüber wir tatsächlich streiten, also ob das Glas jetzt hier oder da steht, sondern es gibt oft über etwas, was da drunter oder da drüber liegt, an Gefühlen, an Verletzungen, an Erfahrungen, an Wünschen, an Enttäuschungen.
Es sind nie die Anlässe. Es ist immer der Prozess darunter. Wenn mir jemand sagt, ich möchte eine lösungsorientierte Paartherapie mit Ihnen machen, dann sage ich, das kann ich Ihnen nicht bieten. Meine Paartherapie ist prozessorientiert, weil es gibt keine Lösung.
Mhm. Und das heißt, du setzt Impulse, du motivierst Menschen, darüber nachzudenken, was ist es denn eigentlich, worüber wir hier gerade verhandeln?
Es ist nicht, dass du dieses Glas anders siehst als ich. Mhm. Es geht darum, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt daraus, dass wir da unterschiedlich sind? Ist das für mich bedrohlich oder ist das möglicherweise sogar eine Chance? Unser Unterschied könnte ja eine Ergänzung sein. Es könnte ja sein, dass du Dinge kannst, die ich nicht kann. Und ganz ehrlich, wenn wir uns zusammentun als Paar, unser Nervensystem sucht sich schon jemanden, bei dem es ruhig sein kann, bei dem es Sicherheit erlebt. Mhm. Und meistens ist das genau das, was mich später fürchterlich aufregt und mein Nervensystem hochtreibt und ich dich plötzlich als Bedrohung erlebe. Und das ist ein ganz fürchterliches Dilemma, denn du bist plötzlich der Grund, warum mein Nervensystem hochfährt, obwohl ich ja eigentlich dich haben will, damit mein Nervensystem runterkommt. Mhm. Wie gehe ich mit diesem Dilemma um? Was mache ich aus dieser Zerrissenheit? Und im Zweifel lasse ich diese Zerrissenheit an dir aus.
Mhm. Und dann knallt's. Du sagst ja auch, und das finde ich einen schönen Satz, Konflikte sind keine Katastrophen, sie sind Einladungen, genauer hinzuschauen, wo etwas in uns berührt wird.
Es sind Möglichkeiten zur Veränderung, Möglichkeiten zur Anpassung möglicherweise, Überdenken von Dingen, was könnten wir besser machen, was könnten wir anders machen. Der Konflikt ist nicht das Problem, der Konflikt ist unausweichlich. Die Eskalation, die muss nicht sein. Und viele Menschen versuchen, den Konflikt zu vermeiden, weil im Konflikt so ein Unwohlsein ist. Mhm. Aber Unwohlsein ist der Bereich, in dem wir wachsen. Wie beim Training. Wenn ich Sport mache, ich muss mich anstrengen, damit etwas passiert. Mhm. Das geht nicht in den Schmerz, dann ist es zu viel, dann ist es Überlastung. Das meine ich nicht, da muss man differenzieren. Aber das Unwohlsein ist der Bereich, in dem ich wachsen kann. Mhm. Und wenn ich das versuche zu vermeiden, dann bekomme ich Stillstand und das tut nicht gut.
So wie in der Liebe, ne? Kann man oder kann es ja auch im Beruf mehr als den einen geben. Manchmal gibt sich auch im Job was Neues, das sich einfach besser anfühlt. Und Sarah Markus hat einen getroffen, bei dem es genau so war.
Bruder Lukas Bowing.
So.
Benediktinermönch und Priester.
Das ist jetzt hier die Folge 13 und los geht's. Boah, was ärgert sich der Mönch diesmal wieder maßlos über den Terminstress. Mönche chillen nur von wegen.
Bruder Lukas ist Influencer-Mönch, baut mit Social-Media-Posts eine Brücke zwischen Glauben und moderner Welt.
Gelobt sei Jesus Christus!
In Ewigkeit, Amen.
Das hier ist auch Realität. Und ich kann somit auch mit Menschen in Kontakt treten und auch über tiefe Themen sprechen.
Vor 16 Jahren sucht Lukas Bowing nach mehr Sinn in seinem Leben, stellt den stressigen, gut bezahlten Job in einer Hamburger Werbeagentur in Frage.
Es muss doch mehr geben als das. Mehr geben als Geld verdienen, mehr geben als Karriere. Und dann war ich hier in diesem Gebetsschulseminar und merkte, das könnte der Ort sein, wo ich meine Sehnsucht stillen kann. Und habe dann irgendwann um Eintritt gebeten, mit vielen Gesprächen, damals mit dem Oberen von diesem Kloster. Und dann habe ich meine Wohnung aufgelöst, Job gekündigt, Auto verschenkt, Mutter enttäuscht und dann hier eingetreten.
Längst ist er im Klosteralltag angekommen, schließt ein Theologiestudium ab, erhält 2020 die Priesterweihe. Ein Leben ohne Besitz, zwischen Stille und Arbeit.
Ich gebe ja nicht ein Leben auf. Ich beginne ein neues Leben. Ich lebe jetzt in einer riesengroßen Freiheit. Ich darf hier mit 17 Brüdern leben, beten und arbeiten. Ja, hat auch herausfordernde Aspekte in der Gemeinschaft zu leben. Und wir machen hier sehr viel, wir leisten hier auch sehr viel, aber wir definieren uns nicht über die Leistung oder versuchen uns nicht darüber zu definieren.
Trotzdem entgeht Bruder Lukas keine Gelegenheit für einen guten Post. Der emeritierte Weihbischof von Hamburg ist zu Gast im Kloster Nützschau, ganz offen für die moderne Vermittlung der Botschaft.
Viele sind auf der Suche nach irgendwas. Und sie spüren auch, dass das, was ich so zu kaufen kriege, oder das kann ja nicht das Letzte sein, das merken sie ja sehr schnell. Und sie suchen auch ein bisschen Dinge, die vielleicht bisschen in die Tiefe den Weg weisen.
Manche seiner Videos haben hunderttausende Klicks. Viele suchen über Social Media mit ihm das persönliche Gespräch.
Ich hätte nie gedacht, dass diese Challenge so abgeht. Diesen Spagat, der ist schwer und tut manchmal sehr weh, aber er bringt was, weil so die Menschen erahnen, da gibt es einen Mönch, der sieht zwar so komisch aus, hat so ein komisches schwarzes Gewand an, trotzdem merken sie, da ist irgendwie was Authentisches da und hat auch noch im Gepäck eine tolle Botschaft.
Jetzt ist aber erstmal wieder Zeit für ein wenig Stille.
Ja, das ist ja nicht Veränderung vom Werber zum Priester, aber weil es hier ja auch viel um Social Media, um Influencing ging. Mittlerweile die Liebe, die Beziehungen, wie verändern die sich eigentlich durch diese ganzen Social Media Aktivitäten von allen und durch künstliche Intelligenz? Wird es so sein oder ist es schon so, dass unsere Beziehungen, unsere Liebe leichter zu leben sind?
Oh, ich denke mal, das ist wie mit dem Internet auch. Wir dachten zuerst, das ist toll, wir kriegen ganz viel Information und wir lernen alle und wir werden ganz schlau. Und dann stellten wir fest, da gibt es auch noch einen Preis, den wir dafür bezahlen. Nämlich, dass wir Informationen bekommen, die wir gar nicht wollen, die wir gar nicht brauchen, die im schlimmsten Fall falsch sind, die uns manipulieren sollen. Und herauszufinden, welche davon die für uns hilfreichen sind und welche nicht. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe.
Aber was hilft, ist, dass es ja mittlerweile auch Therapiemöglichkeiten zum Beispiel gibt, wenn man keinen Termin bekommt. Du bist, glaube ich, über das ganze Jahr oder 9 Monate im Voraus ausgebucht, dass man dann tatsächlich auch über künstliche Intelligenz zumindest mal so ein Coaching-Gespräch machen kann.
Das kann man machen. Ich habe meine eigene KI, die heißt Erik AI. Und die ist nicht wie diese Chatbots, dass sie immer zustimmen, sondern die sagt irgendwann mal, wollen wir mal was anderes ausprobieren? Wollen wir mal auf die Veränderung bei dir gucken?
Das ist auf jeden Fall ein guter Impuls für heute Abend. Vielen Dank, Erik Hickmann. Morgen kommt Schauspielerin Claudia Rieschel. Vielleicht spreche ich auch mit ihr über genau dieses sehr spannende Thema. Vielen, vielen Dank für all die Impulse heute und die Tools. Tschüss, bis morgen.